Deutschlandfunk.
Mehr als 3 Millionen Dokumente, 2000 Videos, etwa 180.000 Bilder. Das liegt alles seit gut einem Monat öffentlich einsehbar im Internet. Es geht natürlich um die Epstein-Files.
Wo bleibt die Reaktion?
Warum wurden die Files geleakt von der Trump-Administration?
Also die große Frage ist für mich wirklich, gibt es irgendwelche Konsequenzen?
Over and out. Storno. Was können wir tun?
Alle haben Fragen zu diesen Akten. Antworten bekommt ihr in dieser Folge von jemandem, der sie seit Monaten durchwühlt.
Es gibt eine schier unendliche Menge an Material, in der man immer noch was Neues finden könnte. Und man weiß natürlich auch nicht, was man noch nicht gefunden hat. Es gibt eigentlich, wenn man sich damit intensiv befasst, permanent den Anreiz, natürlich weiterzusuchen.
Wir schauen uns heute an, was Daniel schon gefunden hat, was es wirklich heißt, wenn ein Name in den Epstein-Akten auftaucht und ob es jetzt endlich Konsequenzen gibt.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Heute mit mir, Marcel. Und wir wollen bei Unboxing News ja immer auf die Perspektive von Betroffenen schauen. Um die Opfer des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein und sein Netzwerk ging es bei uns letzten November schon. Da klären wir alle Basics. Das ist die Folge vom 19. November 2025. Das war genau der Tag, an dem ein Gesetz beschlossen wurde, das fordert, ja, die Epstein-Files müssen veröffentlicht werden. Seit sie im Internet sind, ist auch bei Insta, TikTok, YouTube und Co. alles voll mit diesen Akten. Und wir alle haben irgendwelche Fragen dazu. Die haben wir in Köln gesammelt und er kann sie euch beantworten.
Mein Name ist Daniel Laufer, ich bin Journalist. Ich arbeite für Papertrail Media und recherchiere für den Spiegel, für das ZDF und den Standard in Österreich. Und ich habe Ende Dezember angefangen, mich mit den Epstein-Akten zu befassen, einfach so, weil die damals ja erstmals publik wurden zum Teil und bin da jetzt gewissermaßen reingerutscht.
Jetzt schaust du ja nicht alleine diese Akten an, ne? Sondern überall auf der Welt sitzen irgendwie Journalisten, Juristen und whatever, Strafverfolgungsbehörden, die sich das natürlich anschauen, ob da irgendwas für sie mit dabei ist. Und das kommt dann ja dann irgendwie auch raus über die Medien und so weiter. Deswegen, glaubst du, dass jetzt irgendwie schon alles mal gesehen wurde?
Ich hoffe es sogar, weil das sollten ja eigentlich Ermittlungsakten sein, die sorgfältig ausgewertet wurden. Prinzipiell ist die Schwierigkeit ja nicht, sich da irgendwie durchzuklicken und drauf zu gucken, sondern zu verstehen, worum geht's da eigentlich.
Genau dieses Verstehen und so diesen Überblick zu bekommen, das kennen auch ganz viele da draußen. Und wir haben ja eben Fragen gesammelt, die wir dir heute alle stellen würden. Hier ist mal die erste.
Also das ist ja so viel, das kann ja kein normaler Mensch alles durchsehen. Ich fände es schon interessant, mal so eine systematische Ansicht. Wer hat da was genau gemacht? Und ich finde, sonst ist es einfach schwierig für uns, daraus Folgen zu ziehen.
Findest du das auch irgendwie so überfordernd, dann Überblick zu finden bei so vielen Sachen?
Also auf eine Art und Weise, muss ich gestehen, ich versuche es gar nicht erst. Mir geht es nicht um den Überblick auf die gesamten Epstein-Akten. Ich habe versucht, die Dokumente dazu zu finden, rauszukriegen, was gehört da noch irgendwie dazu. Ich habe das Gefühl, dass dieser Datensatz gewissermaßen aus verschiedenen Inseln besteht. Das liegt daran, dass die Dokumente unterschiedliche Ursprünge haben, kann man sagen, also unterschiedliche Verfahren beispielsweise. Wir haben gestern was zur Deutschen Bank und ihre Verwicklung in den Epstein-Fall berichtet, einfach aufgrund dessen, dass Epstein da sehr viele Konten über lange Zeit hatte, über die auch Zahlungen, die fragwürdig waren, abgewickelt wurden. Das ist natürlich jetzt eine Insel, über die man da sprechen kann. Da hat man dann E-Mails aus der Compliance-Abteilung der Deutschen Bank, Dokumente zu den finanziellen Aktivitäten Epsteins, Kontoauszüge, Überweisungsträger, solche Sachen. Aber insgesamt kann man, glaube ich, diese Datenmengen nur dann bewältigen, wenn man die Disziplin hat, sich darauf einzulassen, sich einfach sehr fokussiert einzelne Aspekte anzuschauen und da ganz genau reinzugehen.
Der Punkt ist so, es ist ja trotzdem, obwohl das so eine große Menge ist, noch nicht alles veröffentlicht, oder? Da haben wir auch eine Frage dazu.
Mich würde das nicht auch mal interessieren, das sind ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 5 Millionen Seiten oder irgendwie so um den Dreh. Mich würde mal interessieren, ob es irgendwelche Einschätzungen gibt, wie viel davon noch unter Verschluss geht. Also welches Ausmaß das eigentlich so mittlerweile, also 5 Millionen ist ja schon echt ziemlich viel so. Aber wenn das jetzt irgendwie nur die Spitze des Eisbergs ist und dann gibt es irgendwie nochmal fast dieselbe Anzahl an unter Verschluss gehalten, keine Ahnung, ne? Aber das würde mich mal interessieren, wie das so, welche Ausmaße es mittlerweile eigentlich erreicht hat.
Ja, ich bin selber ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, was nun die genaue Zahl ist, einfach aufgrund der Art und Weise, wie das gezählt wird. Veröffentlicht sind jetzt mehr als 3 Millionen Dokumente. Und jetzt ist die Frage, wie man das zählt, weil viele dieser Dokumente natürlich ganz viele Seiten haben. Und ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass man sich auch bei der US-Regierung nicht so ganz sicher war, zeitweise, weil ja dann nach der ursprünglichen Veröffentlichung der ersten Akten im Dezember, was ja nur so 10.000 Dokumente ungefähr waren, es plötzlich hieß, dass sie jetzt nochmal 2 Millionen Dokumente mehr gefunden hätten. Was ich auch überraschend finde, dass man eben merkt, dass man die jetzt irgendwie auch noch hat.
Das ist schon ein Riesensprung auch von 10.000 auf 2 Millionen, ne?
Deswegen, ich gehe davon aus, es gibt noch weitere, die unveröffentlicht sind. Ich bin gespannt, was da noch folgt, aber ich bin jetzt mittlerweile selber verwirrt, was die Gesamtzahl angeht.
Aber wenn man das, was jetzt da ist, so aufmacht, dann ist da ja auch super viel so geschwärzt. Also hat man immer wieder irgendwie einfach das so, keine Ahnung, um halbe Seiten einfach komplett mit Schwarzes hier und da, ne? Zum Schutz der Opfer heißt es aus der Trump-Regierung. Würdest du sagen, so jetzt nach deinem Gefühl, was du schon so gesehen hast, ja, das passt? Oder gibt es irgendwie auch Stellen, wo du das Gefühl hast, hier wird vielleicht zu viel oder vielleicht auch zu wenig geschwärzt?
Es sind häufig Dinge geschwärzt, wo ich glaube, es geht nicht um Opfer per se, es geht auch einfach um vielleicht Unbeteiligte. Es gibt Fälle, da hat man irgendwie eine E-Mail, in der irgendwie der Absender oder so geschwärzt ist und dann klickt man sich da weiter durch und findet nachher in einem E-Mail-Verlauf dieselbe E-Mail nochmal und jetzt ist der Absender nicht mehr geschwärzt. Also insgesamt habe ich das Gefühl, dass diese ganze Schwärzungspraxis einfach, sie haben irgendwas geschwärzt, aber es folgt keiner ganz großen Vision sozusagen.
Eine zentrale Rolle spielt hier US-Justizministerin Pam Bondi. Sie musste gestern vom Justizausschuss vom US-Repräsentantenhaus Fragen zu den Epstein-Files beantworten. Und da hat sie eingestanden, ja, wir haben Fehler beim Schwärzen gemacht.
If any man's name was redacted that should not have been, we will of course unredact it. If a victim's name was unredacted, please bring it to us and we will redact it.
Also wenn irgendein männlicher Name zu viel geschwärzt ist, werden sie das zurücknehmen. Wenn ein Opfer nicht geschwärzt ist, soll man das melden. Sie tun, was sie können. Gleichzeitig hat sie immer wieder betont, wie toll Donald Trump als Präsident ist. Auch als sie schlicht gefragt wurde, war Trump auf Epstein-Partys mit minderjährigen Mädchen?
This is so ridiculous, and that they are trying to deflect from all the great things Donald Trump has done.
Fakt ist, Donald Trump kommt sehr oft in den Akten vor, in E-Mails, auf Bildern und so weiter. Aber was heißt das überhaupt, wenn jemand in diesen Akten auftaucht? Das fragt ihr euch auch.
Dass man ja ganz krass hat, also zumindest gerade auf Social Media, so TikTok, Instagram, dass so kommt, XY ist in den Epstein-Files, weil der Name da einmal genannt wird, aber dann steht da drin, weil irgendjemand über den geredet hat und das dann da halt auch wieder, das geht dann dabei so richtig mit der Differenzierung, in welchem Zusammenhang die Leute überhaupt genannt werden, weil man kann ja quasi jeden Namen irgendwo in diesen 1000 Dokumenten finden.
Also was heißt das denn jetzt, wenn so ein Name da in diesen Dokumenten auftaucht? Es ist nicht automatisch belastend.
Nein, das heißt eigentlich erstmal im Zweifel gar nichts. Also es gibt zum Beispiel sehr viele Dokumente, die da einfach nur aus Newslettern und dergleichen bestehen, die aus irgendwelchen E-Mail-Postfächern zusammengesammelt wurden über die Jahre. Und natürlich gibt es dann diese Treffer, wobei ich vermute mal, dass die in den wenigsten Fällen gemeint sind. Dann gibt es Personen, bei denen nicht tatsächlich E-Mails von ihnen oder so auftauchen, sondern über die Dritte wiederum sprechen. Und zwar auch auf eine Art und Weise, die jetzt irgendwie nicht von Belang ist. Da gibt es beispielsweise eine Chat-Konversation zwischen Epstein und Steve Bannon über Angela Merkel, die da irgendwie so beiläufig erwähnt wird. Aber das heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie Merkel in Anführungszeichen in den Epstein-Files irgendwie eine Rolle spielt. Deswegen.
Trotzdem gibt es eben auch Namen, wo man sich zumindest fragt, wusste diese Person vielleicht mehr oder hat sie vielleicht mehr gemacht? Und dazu haben wir die Frage noch bekommen.
Okay, nur weil jemand in den Epstein-Files ist, dass es nicht so differenziert wird. Okay, wie schwerwiegend die da drin stehen, ob die halt einfach nur so erwähnt werden, so dass da ein bisschen differenziert wird, weil sonst wird ja jeder so über einen Kamm geschert und dass man halt so sagt, okay, diese stehen da drin, weil sie halt einfach mal da waren. Die werden explizit erwähnt, weil sie halt irgendwie wirklich ja, tief drin gesteckt haben, sag ich mal. Und die, die am schlimmsten waren, sag ich mal in Anführungszeichen, dass das irgendwie ein bisschen differenziert und nochmal aufgedröselt werden kann.
Aber wie kann man das dann so ein bisschen auseinanderhalten? Also was weiß man über, ich sag mal, Mitwisser, die wirklich wussten, was da auf der Insel oder bei Partys so abgeht?
Es ist klar, dass das, was Jeffrey Epstein getan hat, in diesem Umfang eigentlich unmöglich ohne weitere Beteiligte stattgefunden haben kann. Es gibt beispielsweise diesen Butterfly Trust, so ein Konto bei der Deutschen Bank letztendlich war das, über das kürzlich auch die Zeit berichtet hat. Und da sieht man, dass es diese Zahlungen gab, schön aufgeschlüsselt unter anderem in der Tabelle, dass Frauen da Geld erhalten haben, teilweise Frauen mit osteuropäisch klingenden Namen über Jahre teilweise hohe Geldsummen bekommen haben. Und irgendjemand muss das ja mitbekommen haben. Also ich meine, es gab Leute, die quasi Epsteins Bücher gemacht haben. Er hatte einen Buchhalter, er hatte Assistenten, er hatte einen Bankberater, so ungefähr. Viele Leute, die irgendwie wahrgenommen haben müssen, dass um Epstein herum Dinge passieren. Und dann ist die Frage natürlich, welche Beteiligung hatten sie selbst unmittelbar da dran? Also standen sie nur nebendran und haben nichts gemacht? Oder haben sie selber vielleicht irgendeine aktivere Rolle gespielt? Nur mal als Beispiel, diese Frauen, die auf seiner Insel missbraucht worden sein sollen, beispielsweise auf Little St. James. Wie sind die da hingekommen und wie sind sie wieder zurückgekommen? In welchem Zustand sind sie vielleicht wieder zurückgekommen? Wie lief das ab? Soll niemand bemerkt haben, dass das damals stattgefunden hat? Oder haben da nicht einmal vor allen Dingen Leute sich dadurch mitschuldig gemacht, dass sie über lange Zeit aktiv nichts sehen wollten? Vielleicht, weil sie selbst von Epstein profitiert haben. Und ich glaube, das ist halt eine wahrscheinliche Erklärung. Epsteins System hat sehr stark auf Abhängigkeiten gesetzt. Er hat Leute bezahlt oder irgendwie in anderer Art und Weise im Zweifel sozusagen von sich profitieren lassen. Und das geht aber auch bis zu den Betroffenen hin. Also dass eben auch Frauen von ihm Geld erhalten haben, wo man dann die Frage stellen kann, inwiefern sexuelle Leistungen in Anführungszeichen jetzt tatsächlich quasi Teil von einer freiwilligen Transaktion waren oder ob das nicht einfach sexueller Missbrauch war, Machtmissbrauch, wie auch immer man das im Einzelnen nennen möchte. Ich denke jetzt eben an diese Frauen mit ja, osteuropäisch klingenden Namen mit den Zahlungen, die man an diesem Butterfly Trust sieht.
Es gibt also Menschen, die offensichtlich Verbindungen, welcher Art auch immer, zu Jeffrey Epstein hatten. Prominente Namen sind der Ex-Präsident Bill Clinton oder natürlich Donald Trump, der wohl lange gut befreundet war mit Epstein. Dann der Microsoft-Gründer Bill Gates. Die Connections zu Epstein haben ihn seine Ehe gekostet. Seine nun Ex-Frau Melinda ist schlicht enttäuscht über die Enthüllungen.
For me it's just sadness. Sadness for, you know, I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. I had to leave the I felt I needed to eventually leave the foundation. So it's just sad.
Auch andere haben Konsequenzen erfahren. Der britische Royal Andrew Mountbatten Windsor hat wegen der Vorwürfe und seiner Freundschaft zu Epstein seinen Titel als Prinz verloren. Ein französischer Ex-Kulturminister ist vom Vorsitz eines Kulturinstituts zurückgetreten. Der Europarat hat die Immunität des ehemaligen norwegischen Regierungschefs Thorbjørn Jagland aufgehoben. Das alles sind gesellschaftliche und teils politische Konsequenzen. Aber auch ihr fragt euch, kommt da noch mehr?
Also die große Frage ist für mich wirklich, jetzt sind die ganzen Infos raus. Gibt es irgendwelche Konsequenzen für die Menschen, die da erwähnt wurden?
Wir haben gerade schon so ein bisschen gehört über Leute, ne, die da drin standen und wo man auch noch nicht vielleicht so richtig weiß, was jetzt genau die Verbindung zu Epstein war. Aber was ist denn so wirklich mit Konsequenzen auch justiziabel oder so?
Also bis jetzt ist mir nichts bekannt, dass es justiziable Konsequenzen gegeben hätte seit Veröffentlichung dieser Akten. Ich meine, wir sind immer noch in der Auswertung. Deswegen glaube ich, dass die Justiz da aus guten Gründen vielleicht auch ein bisschen langsamer funktioniert. Das nächste ist, dass theoretisch diese Akten ja bereits von der Justiz in den USA durchkämmt sein sollten. Und zwar über Jahre auch. Das heißt, es ist nicht damit zu rechnen, dass da jetzt eine ganz, ganz offensichtliche Straftat zwingend zu finden sein muss. Und das andere ist natürlich, Konsequenzen sind ja nicht nur juristischer Natur. Und es gab ja bereits Konsequenzen. Also beispielsweise wurde der britische Botschafter in den USA abgesägt im Zusammenhang mit seiner Verwicklung in den Epstein-Fall, der durch diese Aktenveröffentlichung bekannt wurde. Es gab Leute, die sich öffentlich erklären mussten, öffentlich um Entschuldigung gebeten haben. Es gibt den deutschen KI-Forscher, über den wir berichtet haben, bei dem wir recherchiert hatten, dass er insgesamt über 1 Million Dollar von Jeffrey Epstein über die Jahre direkt oder indirekt erhalten hat. Das sieht man eben. Es gibt durchaus Konsequenzen, auch jenseits der juristischen Ebene, die sicherlich auch noch fortgesetzt werden.
Und die Leute fragen sich das vor allem bei einer Person.
Nee, ich frage mich ja doch eher, was für Auswirkungen das bei Trump dann hat, weil der steht ja auch drin und so, er ist ja immer noch Präsident. Und ob man da schon so Verfahren gegen ihn jetzt laufen und man es einfach nur nicht weiß oder ob es einfach so gar keine Konsequenz hat, weil er das alles kontrolliert. Also das frage ich mich halt auch.
Trump hat, würde ich sagen, so diesen Maßstab, den du an Personen in öffentlichen Ämtern ansetzen kannst, auf eine Art und Weise ja verschoben. Oder er hat da seinen ganz eigenen Maßstab letztendlich für sich eingeführt. Und das für mich jedenfalls erstaunlicherweise erfolgreich. Allerdings könnte es prinzipiell natürlich politische Konsequenzen haben mit Blick auf die Midterms. Es ist nicht gesagt, dass seine Verstrickung in diesem Fall dann nicht in irgendeiner Form doch auch an Wahlurnen letztendlich negativ auswirken kann.
Gerade bei Trump war es ja auch so, dass man davor gesagt hat, okay, der hat was zu verbergen, weil jetzt stäubt er sich doch, diese Akten zu veröffentlichen. Jetzt macht er die Flucht nach vorne und veröffentlicht die doch. Und jetzt am Ende sieht es ja eben genau danach aus, dass jetzt zumindest nicht da irgendwie was drin ist, wo man ihm was juristisch vorwerfen kann.
Ich würde nicht damit rechnen, dass noch was kommt, was man ihm juristisch vorwerfen kann. Wie gesagt, das sind ja alles Ermittlungen, die bereits über Jahre stattgefunden haben. Meine Hoffnung wäre zumindest, dass man dahingehend in die amerikanische Justiz so weit vertrauen kann, dass hätten sich juristische Anhaltspunkte ergeben, denen auch nachgegangen worden wäre. Gleichzeitig gibt es natürlich dann eben die gesellschaftliche Komponente. Es könnte sein, dass seine eigene Glaubwürdigkeit auch gegenüber seiner eigenen Basis darunter in Mitleidenschaft gezogen wird, einfach weil er selbst, dadurch, dass er Wahlkampf gemacht hat mit den Epstein-Akten, sein eigenes Schicksal natürlich auch ein bisschen daran geknüpft hat.
Hm. Wenn wir schon in den USA sind, hast du den Super Bowl gesehen?
Ich habe nur die Halbzeitshow gesehen.
Und vielleicht hast du dann ja auch diesen Spot hier gesehen.
After years of being kept apart, we're standing together.
Standing. Standing together.
Because this girl deserves the truth.
Because she deserves the truth.
Because we all deserve the truth.
Das war ein Spot, ne, wo auch Opfer gesprochen haben, wo gesagt haben, stay with us, ne, denkt an uns. Warum hören wir so wenig über die Opfer? Wir sprechen so viel über die Täter und so weiter, aber ja, die stehen ja eigentlich im Zentrum von dem Fall.
Ich finde das eigentlich ganz gut, dass über die Täter gesprochen wird. Und ich glaube, dass die Akten es endlich ermöglichen, auf eine andere Art und Weise über Täter zu sprechen. Man lernt jetzt eben ganz viel über die Täter bzw. diejenigen, die sich im Umfeld des Täters bewegt haben. Man lernt natürlich viel über das System Jeffrey Epstein, da reden wir aber auch wieder über den Täter. Es gibt die Täter ja nur dadurch, dass sie das den Opfern angetan haben, jetzt mal so ganz platt gesagt. Gleichzeitig sollten bei dieser Veröffentlichung der Akten ja die identifizierenden Merkmale der Opfer geschwärzt werden. Das heißt, es ging eigentlich darum, die Opfer möglichst gut zu schützen, trotz dieser Veröffentlichung der Akten. Und ich glaube deswegen, dass diese Veröffentlichung der Akten letztendlich mehr einfach auf die Täter abzielt und diejenigen, die sich in diesem Umfeld bewegt haben, als auf die Opfer.
Millionen Seiten Epstein-Akten, abertausende Videos und Bilder liegen im Internet. Journalist Daniel Laufer schaut sie sich seit Wochen an und hat eure Fragen dazu beantwortet. Danke Daniel, und wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal über diese Akten sprechen.
Womöglich nicht.
Das war Unboxing News für heute. Die Folge kommt von Theresa Nehm, Ingo Rockenberg, Jan Dahlmann, Irina Stuhlsatz und Marcel Bohn. Morgen gibt's dann die nächste Folge von uns, die letzte vorm Wochenende. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.